Verbundenheit, der Podcast aus dem Familienzentrum Bunde. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verbundenheit, dem Podcast aus dem Familienzentrum hier in Bunde. Heute mit einem pädagogischen Thema, und zwar meine langjährige Kollegin vom Jugendbüro hier in Bunde, Annemix Junas, ist heute hier bei uns zu Gast. Und es geht heute um nicht weniger als die Streitschlichter AG in der Grundschule und das soziale Lernen in der Grundschule. Das bietet Anne seit einigen Jahren regelmäßig an. Und darüber wollen wir heute ein bisschen mehr erfahren, was das eigentlich ist. Hallo, Anne.
Hallo.
Ja, mal ganz kurz, bevor wir anfangen mit dem Thema, noch mal kurz zu dir. Ich glaube, die meisten, die sich mit dem Jugendbüro hier in Bunde oder auch mit dem Familienzentrum beschäftigen, kennen dich natürlich, logischerweise. Du bist ja Gründungsmitglied des Jugendbüros von 2007 an hier schon in Bunde. Also, wie lange machst du eigentlich schon diese AGs in der Schule?
Die Soziales Lernen AG in der Grundschule, jetzt direkt in Bunde, mache ich jetzt tatsächlich im siebten Jahr in Folge. Also der erste Durchgang ist jetzt mittlerweile in der siebten Klasse. Wow. Ich bin immer in den ersten Klassen, deswegen kann ich das immer ganz gut nachrechnen. Und die Streitschlichter, das habe ich jetzt in diesem Jahr in Bunde neu angefangen, habe es aber irgendwie vor ein paar Jahren, also vor Corona, einige Jahre auch in der Grundschule in Dollard sehr regelmäßig durchgeführt.
Und wie oft bist du dann in der Grundschule in der Woche?
Also für das soziale Lernen bin ich aktuell dreimal in der Grundschule, weil es drei erste Klassen aktuell sind. Und jede erste Klasse hat dann einmal in der Woche eine Stunde mit mir. Und die Streitschlichter AG findet dann einmal in der Woche statt.
Okay. Soziales Lernen, das klingt ja eigentlich nach Paradies für alle Pädagogen, dass eben neben den üblichen Fächern wie Mathe und Deutsch und was weiß ich, was da alles unterrichtet wird, auch eben das Wesentliche unterrichtet wird, nämlich soziales Miteinander. Was ist da dein Empfinden? Erste Klasse, gibt es da überhaupt Bedarf oder machst du das nur so just for fun oder hast du den Eindruck, dass das eine wichtige Aktion ist?
Also grundsätzlich finde ich sowieso, dass es eine ganz wichtige Aktion ist, dürfte, wenn es personell möglich wäre, auch gerne fortgeführt werden bis mindestens siebte, achte Klasse. In den Grundschulen wird zu diesem Punkt schon ganz viel gemacht, auch von den Lehrkräften. Es geht halt um Miteinander, wie gehen wir miteinander um, aber ich bin dann quasi nochmal so ein kleines Benefit, wo es dann nochmal um spezielle Sachen geht, wie klären wir einen Streit oder wie gehen wir überhaupt miteinander um, welche Arten von Gefühlen gibt es zum Beispiel, wie gehe ich um, wenn ich wütend bin, wie gehe ich um, wenn ich, wie kann ich in einem Streit mit Freunden, wie kann ich da besser drauf reagieren oder ja, wie stärken wir überhaupt das Wir der Klasse.
Ist das nicht eigentlich die Aufgabe der Eltern, sowas beizubringen oder ist das mittlerweile einfach Thema, dass das die Schule übernimmt?
Teils, teils. Also die Kinder verbringen nun mal den größten Teil ihres Tages in der Schule, also viele Kinder tatsächlich, und halt auch im Klassenverband. Im Klassenverband sind Eltern nicht, da wissen die einfach nicht, wie verhält sich das Kind überhaupt in der Klasse, weil aus eigener Erfahrung, meine Kinder verhalten sich zu Hause anders als in der Klasse und bei allen anderen Kindern wird es letztendlich genauso sein und daher finde ich es auch ganz wichtig, dass man gerade auch die Gruppe, diese Gruppe Klassenverband noch stärkt.
Welche Methoden nutzt du? Also wenn du da so jetzt reingehst in so eine erste Klasse, soziales Lernen, wie muss ich mir jetzt vorstellen, so als zum Beispiel als interessiertes Elternteil, was machst du mit den Kindern? Setzt du die in den Stuhlkreis und lässt sie erstmal alle ein Lied singen? Oder wie sieht so eine Stunde soziales Lernen eigentlich aus?
Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich und ich habe da ja, ein gewisses Portfolio mir über die letzten Jahre zusammengepackt. Ich habe einige Bücher, Hefte zum Thema. Das heißt zum Beispiel Teamgeister, wo man sich so ein paar Sachen rausholen kann, wo die Kinder auch mal ein Arbeitsblatt ausfüllen können oder mal was anmalen können oder ich dann meine Geschichte zu einem gewissen Thema vorlese, zum Beispiel Gefühle. Aktuell arbeiten wir ganz gerne mit dem Buch »Das kleine Wir«. Das ist relativ neu. Da geht es tatsächlich um das Wir. Das ist also eine kleine grüne Figur, ein kleines grünes Kuscheltier. Damit, oder wir würden es jetzt wahrscheinlich als Kuscheltier sehen. Damit können die Kids sich ganz gut identifizieren. Das kann man immer ganz gut erklären mit dem Buch. Also ich lese dann erstmal das Buch vor, das Wir. Dann gibt es das Wir in der Schule. Und jetzt gibt es ganz aktuell noch das kleine Wir zu Hause. Also wo halt einfach nochmal speziell darauf eingegangen wird, wie können wir denn gut miteinander umgehen. So, also ich bin da, versuche immer flexibel zu sein. Manchmal geht es auch gar nicht, manchmal kann ich auch gar nicht mit den Kindern. Dann wollen sie einfach gerne einfach mal was malen oder was spielen. Dann versuche ich da dann halt auch, mir was aus dem Ärmel zu schütteln, was zum Thema passt.
Was beobachtest du, ich meine, wenn du das jetzt das siebte Jahr in Folge machst, was brauchen die Kinder eigentlich in so einem, ich sag mal, unterrichtsfreien Raum? Weil in Mathe hat die Lehrkraft ja nun mal das Problem, dass sie natürlich auf jedes einzelne Kind eingehen möchte, hat aber im Hinterkopf auch immer den Lehrplan und muss, oh, ich muss jetzt Gas geben, weil ich muss dieses und jenes und dieses Thema alles noch in diesem Schuljahr durchnehmen, damit wir uns an dem Lehrplan orientieren. Das hast du ja nicht. Du hast zwar den Auftrag hier vom Jugendbüro letztlich, dann da das soziale Lernen zu implementieren in der Schule und zu unterstützen, die Lehrkräfte, aber letztlich hast du ja keinen konkreten Lehrplan. Aber der Punkt ist ja, wie hast du den Eindruck, kannst du, was brauchen die Kinder unterm Strich wirklich, was nehmen die mit aus diesem Unterricht? Also was ziehen sie daraus? Wie wichtig bist du als Person dann letztlich auch als Ansprechpartnerin für die Kinder? Also was ist das Dahinterliegende hinter diesen Methoden? Also mit dem Wir hast du erzählt, aber was ziehen die Kinder noch aus diesem Unterricht raus?
Ich glaube, das Wichtigste, was die Kinder brauchen, ist Zuwendung in einem ganz großen Teil. Also sie mögen es auch einfach total gerne, auch von sich zu erzählen, also viele Kinder. Einige sitzen auch manchmal und hören zu. Für mich hier ist das ganz gut, weil die Kinder ja dann über die Schule auch eine Beziehung zu mir aufbauen und sie darüber hinaus dann auch total gerne mit ins Familienzentrum kommen und man halt einfach ja, eine Vertrauensbasis hat und Ansprechpartner auf allen Wegen ist. Ne? Und das ist quasi so der erste Schritt überhaupt, um Zugang zu den Kindern zu haben für uns, hier Ansprechpartner zu sein, dass sie halt auch gerne ins Familienzentrum kommen. Also es ist eine Win-Win-Situation für uns alle. Und ja, Vertrauen, Zuwendung, Ansprechpartner sein, das ist für ganz viele, glaube ich, ganz wichtig.
Mhm. Problemlagen bei Kindern im Jahr 2023, wo würdest du sagen, wenn du die jetzt beobachtest, die Erstklässler, und du machst das jetzt seit 7 Jahren, das heißt, es ist ja schon ein paar Jahre zurück, hat sich die Situation der Grundschulkinder und der Erstklässler von, sagen wir mal, 2015 bis heute wesentlich verändert oder ist das alles dasselbe geblieben?
Es verändert sich tatsächlich gefühlt jährlich. Also in diesem Jahr habe ich tatsächlich wieder 3 recht ruhige Klassen, die auch tatsächlich wieder ein bisschen entspannter sitzen und zuhören können. In den Jahren zuvor hatte ich sehr, wie soll ich das jetzt nennen, intensive Klassen tatsächlich. Also wo wirklich sehr, sehr viel Erzählbedarf war, wo sehr viel Bewegungsdrang war, wo mein Fokus tatsächlich für die Klassen in den letzten Jahren sehr intensiv auf Entspannungsübungen lag, auf wie kann ich runterkommen, wie kann ich abschalten. Also das sind dann halt auch Methoden, die ich dann kurzfristig mit versuche anzuwenden, dass man dann einfach mal eine ganz kurze kleine Meditationseinheit mit den Kindern Kindern macht und halt ganz viel Entspannung, dass sie halt auch einfach mal lernen, runterzufahren und abzuschalten. Und jetzt mit diesem Jahrgang, die sind recht entspannt. Tatsächlich kann ich auch wieder ein bisschen mehr Bewegung und inhaltlich arbeiten.
Hat das vielleicht irgendwie einen Zusammenhang mit dem C-Wort, also mit Corona der letzten beiden Jahre, haben wir ja nun alle drunter gelitten, natürlich auch die Kinder. Gut, zu dem Zeitpunkt waren die Kinder, die jetzt in der ersten Klasse sind, natürlich noch nicht in der Schule. Aber die Kinder, die jetzt, die du beschreibst, die letzten beiden Jahre, also unter den Corona-Bedingungen, waren, wie du sagst, ein bisschen intensiver, ein bisschen aufgedrehter, ein bisschen wuseliger. Kann das einen Zusammenhang geben mit Corona?
Also beweisen könnte ich es jetzt persönlich natürlich nicht. Ob das jetzt in direktem Zusammenhang mit Corona steht. Ich meine, die Tatsache, dass halt eine ganze Zeit lang dann halt Spielplätze gesperrt waren, dass keine Sportveranstaltungen stattfinden konnten, die Kinder nicht schwimmen gehen konnten und so weiter und so fort, hat die Kinder natürlich in ihrem Bewegungsradius extrem eingesperrt. So. Und auch die Eltern waren wahrscheinlich einfach mit anderen Dingen beschäftigt. Alle hatten irgendwie Angst, alle hatten Sorgen, was kommt da auf uns zu, wie lange geht das? Wir waren alle irgendwie doch ein bisschen eingesperrt. Und jetzt in den letzten Jahr sind wir alle wieder ein bisschen freier geworden. Ne? So die Vereine konnten wieder ihre Arbeit machen, die Kinder konnten sich wieder mehr bewegen. Wir können wieder schwimmen und wieder raus, so wie wir das in Anführungszeichen, wir Alten, das gewöhnt sind. Und ich denke, dass sich das vielleicht doch so ein bisschen auch auf die Kinder auswirkt. Diese Sorge der Eltern ist jetzt vielleicht nicht mehr so groß, wie sie vielleicht vor 2 Jahren war.
Apropos Sorge, wie ist das bei Kindern generell in der ersten Klasse? Sage ich jetzt mal, da sind die Kinder so 6, 7 Jahre alt. Hast du was mitbekommen in den letzten Jahren, gerade auch unter Corona? Was haben die Kinder sich so für Gedanken gemacht zu dem Thema?
Naja, die Kinder nehmen die Ängste der Erwachsenen natürlich schon auf und sie haben natürlich Angst, krank zu werden oder hatten halt auch teilweise Angst, auch Angehörige zu verlieren. Einige haben vielleicht sogar auch innerhalb von Corona Angehörige durch Corona verloren. Also diese Sorgen haben sich dann auch schon ein bisschen mit auf die Kinder ausgeweitet. Nun konnte man durch diese ganze Teilung oder Zuhausebeschulung ja viele Kinder gar nicht sehen und konnte dann auch als Pädagoge die Kinder nicht wirklich auffangen.
Nochmal zurück. Soziales Lernen generell. Also wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, ich nehme mal jemanden als Beispiel, der mit Pädagogik, sagen wir mal, nicht so wirklich viel am Hut hat, der einfach sagt, ja komm, wir haben da früher auch alles nicht gehabt, diesen Quatsch, soziales Lernen und so Quark, das kennen wir alle gar nicht. Wir sind in die Schule gegangen, haben Lesen, Schreiben gelernt und mussten stillsitzen, mussten gehorchen und wenn der Lehrer sagte, so jetzt ist Ruhe, dann ist Ruhe. Wie weit hat sich das verändert und inwieweit ist auch soziales Lernen heute nach deiner Meinung nach für die Entwicklung der Kinder und somit letztlich für die Gesellschaft, in der wir leben, unabdingbar? Wie weit würdest du den Stellenwert von diesem Thema sozialem Lernen überhaupt sehen?
Ja, also ich persönlich finde es natürlich super wichtig, weil man untereinander in der Gruppe eigentlich immer am besten lernen kann. Wir können untereinander miteinander ganz gut voneinander lernen, wie gehe ich um, auch als Vorbild von Erwachsenen zu Kindern. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Naja, der Faden ist ja nicht so wichtig. Also wenn du nochmal von der Wichtigkeit dieses soziale Lernen für die Entwicklung der Kinder, wenn du da nochmal ansetzt, so nach dem Motto, was ist eigentlich das Entscheidende an der Entwicklung von Kindern? Kann ich ein Kind quasi autonom, unabhängig von der Gesellschaft großziehen oder nicht? Und wie wichtig ist dann das Erlernen von Fähigkeiten in der Gruppe für die Kinder? Das ist letztlich die Frage.
Ja, Fakt ist, der Mensch ist ein soziales Wesen. Der Mensch lernt untereinander oder voneinander, miteinander. Lernen wir eigentlich am besten. Und ich finde es halt wichtig, sonst würde ich es ja nicht machen, tatsächlich. Mhm. Und es ist mir halt einfach wichtig, auch den Kindern auf den Weg zu geben, wie können wir gut miteinander umgehen. Und in dieser Ellenbogengesellschaft, die teilweise ja schon vorherrscht, dass sich tatsächlich viele Erwachsene selbst am nächsten sind, ist es halt auch umso wichtiger, den Kindern mitzugeben, dass wir gemeinsam viel stärker sind. Und das ist egal, in welchen Lebensbereichen, ob in der Schule wir gemeinsam als Gruppe besser lernen oder als jeder für sich alleine und oder ob wir gemeinsam uns für den Klimaschutz einsetzen zum Beispiel. Das geht halt auch gemeinsam mehr und genau.
Also eigentlich ist es ja eine Art Prävention.
Ja,
also
genau.
Du arbeitest quasi in der Grundschule bei den ganz Kleinen, also in der ersten Klasse, um denen mitzuteilen, so Leute, passt mal auf, ihr als Gruppe, ihr als Gemeinschaft habt auch die Möglichkeit, sich auf die anderen zu verlassen, gemeinsam was zu schaffen, in der Gruppe auch Probleme zu bewerkstelligen und so weiter. Gibt es denn messbare Erfolge oder ist das nicht messbar? Weil da kommt vielleicht jetzt mal der Fingerzeig Richtung Präventionsarbeit im Allgemeinen. Es ist schon so, dass wir aufgrund von einigen statistischen Erhebungen, Kriminalstatistik oder eben auch Delinquenz und solche Geschichten, also durchaus messen können, dass Jugendarbeit, Präventionsarbeit mittel- bis langfristig einsetzt und auch wirkt. Da vielleicht in einer der nächsten Folgen haben wir vielleicht mal das Glück, mit meiner anderen Kollegin, mit Alina Egger, ein Interview zu dieser groß angelegten Umfrage, die jetzt hier im Rheinland stattgefunden hat, zu machen. Daraus geht auch hervor, dass Präventionsarbeit durchaus wirkt und auch wirken kann. Aber hast du zum Beispiel jetzt ganz direkt, ganz konkret, wenn du sagst, du machst das jetzt seit 7 Jahren, du kennst die Kinder, die kommen dann auch hier ins Familienzentrum, hast du den Eindruck, dass deine Arbeit, die du da machst, bei den Kindern verfängt, dass die wirklich davon profitieren, was du da machst, oder ist das einfach nur eine nette Stunde, wo man mal ein bisschen mit denen rumtüdelt?
Ich denke, langfristig profitieren die Kinder davon. Ich habe jetzt tatsächlich keine messbaren Vergleiche, weil es ist ja in der ersten Klasse. In der ersten Klasse kann man die ja noch ganz anders, in Anführungszeichen, begeistern oder greifen. Also die Kinder kommen zum Beispiel dann jetzt wie mit diesem Wir. Die kommen und sagen, ich habe mir das Wir zum Geburtstag gewünscht. Ne? Dann haben sie dieses Buch zu Hause und lesen es nochmal oder sie sehen es hier im Familienzentrum, das Buch, und kommen damit und sagen, Anne, das haben wir mit dir zusammen gemacht und das ist ganz wichtig. Also das sind ja schon mal so kleine Mini-Erfolge, dass man dann so sieht, okay, aber wenn ich dann zum Beispiel jetzt, was weiß ich, eine Auseinandersetzung hier im Haus mal habe, was Kinder ja ganz normal haben in dem Alter, und ich kann mich dann quasi darauf berufen, denk mal nach, was haben wir gemacht im Unterricht oder was, ne, was waren so unser Vorhaben, wie gehen wir miteinander um? Ich glaube, dass das dann schon nochmal das ein oder andere wachrüttelt.
Ich glaube auch, man sagt ja immer, Kinder kommen ja schon mit einer gewissen Grundfertigkeit oder auch mit einem eigenen Charakter auf die Welt. Es ist also nicht so, dass es eine völlig leere weiße Leinwand ist, die wir dann erst bemalen müssen. Aber natürlich mit jeder Art von Input, in diesem Fall bleiben wir mal in dem Bild, geben wir den Kindern eine weitere Farbe, die sie für ihre Leinwand verwenden können. Und eine Unterrichtseinheit im sozialen Lernen ist halt eben nochmal eine weitere Farbe, die sie ihrem eigenen Bild und somit ihrem eigenen Charakter hinzufügen können. Ich glaube auch, dass es vielleicht nicht in harten Zahlen sofort faktisch messbar ist, aber ich denke schon, dass man im direkten Vergleich, also im Umgang untereinander bei den Kindern eben merken kann, ob die im sozialen Lernen geschult sind oder nicht, wie sie Konflikte bewältigen, wie sie konfliktfähig sind und vor allem, wie sie in der Gruppe miteinander agieren. Interessant wäre da natürlich nochmal die Frage, gibt es mit der Schule, also mit den Lehrkräften der Schule, zu diesem Thema einen Austausch, ein Feedback im Sinne von, Mensch, hier, das läuft jetzt so und so, oder das hat sich gut bezahlt gemacht oder das hat sich etabliert, oder läuft das einfach unter nach dem Motto unter AG, wir haben die Kinder betreut durch eine sozialpädagogische Fachkraft. Wie ist da der Austausch?
Also der Austausch findet durchaus statt. Also mit den Lehrkräften findet eigentlich ein reger Austausch statt, dass man oder dass ich dann tatsächlich auch mal fragen kann, hör mal, wie ist das oder da gab es ein Problem oder gibt es ein Problem oder die Lehrer kommen auf mich zu und sagen, hör mal zu, da ist ein Problem zwischen zwei Kindern, kannst du da vielleicht noch mal was machen zu dem Thema, was weiß ich, zum Beispiel Streit in Freundschaften oder halt so ein ganz klassisches Mobbing oder ne, so ein Kind ärgert ein anderes sehr über einen längeren Zeitraum, kannst du da zu diesem Thema noch was machen und so. Also da findet schon der Austausch statt und
Mobbing, sagst du gerade als Stichwort, da springe ich natürlich sofort drauf an. Gibt es Mobbing konkret, also wirklich gezieltes Mobbing in der ersten Klasse schon?
Also ich persönlich würde eher nicht direkt von Mobbing ausgehen, weil die Definition von Mobbing ist ja natürlich, dass eine Person oder eine Gruppe von Personen über einen sehr, sehr längeren oder längeren Zeitraum direkt sich ein Opfer aussuchen und das wirklich über einen längeren Zeitraum quälen. Was in der Grundschule durchaus vorkommt, sind so kleine Machtkämpfe, würde ich es durchaus nennen. Also wenn dann zwei starke Mädchen zum Beispiel, ne, die es eigentlich gewöhnt sind, auch immer irgendwie Redelsführer zu sein oder immer was zu sagen zu haben oder dann halt auch in der Pause irgendwie gewöhnt sind, immer stark miteinander so das Sagen zu haben. Das kann dann schon durchaus vorkommen, dass sich dann so kleine Gruppen zusammenschließen und dann ein Kind ausschließen. Sowas kommt vor, aber das ist in der Grundschule noch relativ gut handelbar. Also ich persönlich mag es dann immer ganz gerne, die betroffenen Kinder zusammenzunehmen zu einem Gespräch und dann ein, zwei Sachen einfach mal zu besprechen, was eigentlich das Problem ist. Und meistens lässt sich das relativ schnell auflösen. Also von Mobbing gezielt in der Grundschule, in der ersten Klasse, würde ich noch nicht so konkret sprechen, weil die noch nicht so vorausschauend planen können. Also ich glaube, Mobbing ist eher doch schon was vorausschauend Planendes und das findet meiner Meinung in der ersten Klasse noch nicht so in diesem krassen Format statt.
Ist das nicht alles auch völlig normal, ich mache ja auch viel im Thema Beratung, in der Elternberatung und habe da in der Vergangenheit immer ein Lieblingsspruch, spulen Sie mal zurück. Also wie war das denn in meiner Kindheit, in deiner Kindheit, in der Kindheit unserer Hörerinnen und Hörer? Jeder und jede kann ja bestimmt auch von Streitigkeiten in der Schule, auch in der Grundschule berichten. Jeder kann auch von kleinen, ich sag mal, Rangeleien, Schlägereien will ich es jetzt nicht nennen, aber Rangeleien auf dem Schulhof berichten, wo vielleicht mal der eine Junge mit dem anderen ringt oder das eine Mädchen mit dem anderen. Also all diese Dinge gehören ja auch ein Stück weit zur Entwicklung dazu, zum Erwachsenenwerden dazu, dass man Konflikte vielleicht auch mal mit Methoden ausfecht, die jetzt vielleicht nicht ganz so perfekt soziales Lernen mäßig sind, sondern wo es einfach auch mal ein bisschen härter zur Sache gibt. Ist das nicht auch völlig normal für die Entwicklung?
Für die Entwicklung ist es natürlich normal, aber ich glaube, wir sind einfach sensibler geworden. Die Eltern sind sensibler geworden. Ich empfinde dieses Mobbing, entschuldige, ich möchte da gar nicht auf die Füße treten, aber ich persönlich empfinde dieses Mobbing ist mittlerweile auch so ein kleines Modewort geworden. Wie gesagt, die Definition von Mobbing ist ja eine ganz klare. Es muss über einen längeren Zeitraum eine Gruppe und wirklich intensiv sein. Diese Rangeleien und Auseinandersetzungen gibt es. Die fördern natürlich auch das Miteinander. Da gehört natürlich dann aber auch dazu, dass man auch sich richtig streiten lernt. Und dafür bin ich dann halt auch da. Also ihr lernt oder die Kinder lernen auch mit mir richtig streiten. Wie gehen wir in dem Streit um? Wie können wir wie können wir einen Streit ganz gut auflösen? Wie kann eine dritte unbeteiligte Person, da kommen wir dann wieder zu den Streitschlichtern, die ich dann noch zusätzlich ausbilde, wie kann eine dritte unbeteiligte Person zum Beispiel einen Streit lösen oder auflösen? Also das gehört natürlich zu einer Entwicklung dazu. Wir sind halt einfach als Eltern und Erwachsene und Pädagogen einfach sensibler geworden, weil dieses Thema halt sehr omnipräsent ist.
Hm. Und es wird natürlich auch durch die Medien sehr schön, sagen wir mal, verbreitet. Heutzutage ja, ist das Wort Mobbing quasi, ja, steht schon im Raum, sobald es einen Konflikt zwischen zwei Kindern gibt, ist es schon oft verdächtig als Mobbing. Was natürlich nicht immer so ist, ist ganz klar. Also zumindest nicht mit der Begrifflichkeit, das hast du ja schon gut erklärt. Aber da sind wir ja schon beim Thema Streit schlichten. Wenn ein Streit durch eine unbeteiligte dritte Person geschlichtet werden soll oder kann, wie vermittelst du den Kindern das? Also was bringst du diesen sogenannten Streitschlichtern bei? Was können die denn dazu beitragen, dass sich zwei Leute wieder vertragen?
Also es ist tatsächlich so, hier arbeite ich wirklich mit einem Programm und einem Stufenmodell. Und da gehen wir auch ganz strukturiert vor, dass die Kinder erstmal grundsätzlich lernen, was ist der Unterschied zwischen einem Streitschlichter oder auch im Fachwort Mediator, zum Beispiel zu einem Richter. Ne? Also eine Streitschlichtung ist immer freiwillig, eine Streitschlichtung, das findet keine Strafen statt, wir suchen gemeinsam nach einer Lösung. Das sind halt alles Regeln, die Kinder erstmal lernen. Jeder darf ausreden, ich mische mich nicht ein, ich bin neutral als Streitschlichter, ich halte jetzt nicht zu dir oder ich halte zu dir, sondern ich bin neutral und ich muss mich zurücknehmen. Das müssen Kinder ganz besonders lernen, weil Kinder neigen natürlich total dazu, der Person, die sie lieber mögen, auch eher zuzustimmen. Ne, also wir fangen quasi erstmal ganz stumpf an mit Regeln erklären, Regeln lernen, was ist Streitschlichten, Unterschiede. Dann halt auch ganz wichtig, zuhören lernen. Also das müssen Kinder natürlich auch lernen, zuhören. Gibt es die Stufe, was ist passiert, dass man halt den in Anführungszeichen, sage ich jetzt, Delinquenten dann eben die Möglichkeit gibt, mit Hilfe wirklich eines Gesprächsschneins, was halt mit zu den Regeln dazugehört, zu sagen, so, erklär mal bitte aus deiner Sicht, was ist passiert, und erklär bitte aus deiner Sicht, was ist passiert. Und dann gemeinsame Lösungen finden. Ne? Das Thema Gefühle spielt hier dann auch noch eine Rolle. Wie hast du dich gefühlt, als er dir den Ball weggenommen hat? Und kannst du eben sagen, warum ist das so gewesen? Also wirklich so neutral wie möglich zu bleiben bei so einer Schlichtung. Und ja, wie gesagt, nicht zum besten Freund halten. Und ganz wichtig, hier auch die Streithähne selber zu einer Lösung finden zu kommen, also zu lassen. Also zu sagen, nicht zu sagen, ja, okay, ich schlage jetzt mal vor, so, du gibst ihm in Zukunft jede Pause den Ball, sondern wirklich zu sagen, wie findet ihr, sollten wir diese Geschichte auflösen oder wie solltet ihr das lösen? Und dann gibt es für die Kinder dann auch ganz klar einen Vertrag. Also und dann schließen die Kinder einen Vertrag ab. Ich, was weiß ich, Paul, halte mich da dran und ich, Fritz, halte mich da dran und wir wären das und das. Und dann gibt es in der Regel nochmal ein Nachtreffen, wo sich dann, das nochmal besprochen wird. Und und meistens löst es sich dann schon auf, weil die Kinder drüber gesprochen haben und die Probleme eigentlich, ja, sie verpuffen recht schnell. Das ist eigentlich das Nette, weil keiner dazwischen eselt und sagt so, ey, du bist schuld und du bist schuld, sondern sie klären es miteinander.
Brauchen diese Streitschlichter, die ja dann in der Regel, ja, mal altersgleich sind oder unwesentlich älter, brauchen die nicht eine unglaubliche Autorität, um zwei Streitende dazu zu bringen, ja, erstmal innezuhalten und dann nach dem Verursacher oder nach der Problemlösung zu suchen? Ich stelle mir das so vor, wenn ich das jetzt als erfahrener Sozialarbeiter mit den Kindern mache, okay, dann denke ich mir, klar, ich bin erwachsen, ich habe eine gewisse Grundautorität, ich kann denen sagen, so, jetzt sei mal ruhig, hier hast du jetzt mal den Stein und jetzt erzähl mal, wie es war.
Ja.
Aber wenn das die Gleichaltrigen machen, die vielleicht nicht involviert sind in dieser Geschichte und vielleicht auch im sozialen Ranking in der Gruppe vielleicht gar nicht so hoch stehen, aber Streitschlichter sind, haben die überhaupt eine Chance, dass ihnen zugehört wird, oder müssen alle anderen dann auch erstmal 100% sagen, ja, oh, der Streitschlichter, der hat jetzt irgendwie die Macht?
Also die Streitschlichter, Kinder, sind nicht die Polizei der Schule, das ist ganz klar. Also es ist dann auch nicht so, dass sie mit einer gelben Weste über den Schulhof rennen und sagen, ich bin Streitschlichter, ich schlichte jetzt hier so, also ist es nicht geplant, sondern schon, dass man ja quasi freiwillig hingehen kann oder die Lehrer vorschlagen, hört mal zu, ihr habt hier ein Problem, ihr beiden, könnt ihr dann und dann, also die Streitschlichter sind zu einer bestimmten Zeit erreichbar, so ist der Plan, dass die Kinder dann zu den Streitschlichtern hingehen und die zu Anfang natürlich nicht alleine gelassen werden. Also das heißt, ich bin da. Ne? Also ich werde das Ganze begleiten. Aktuell bilde ich jetzt halt die Schüler der dritten Klasse aus, dass sie halt im vierten Jahr dann auch gut vorbereitet als Streitschlichter sein können. Und ich bin halt da. Ne? Ich habe ja den kurzen Weg zur Schule, beziehungsweise wenn wir vereinbaren, dann und dann findet das statt. Und es machen auch nicht jedes Mal die gleichen, sondern die teilen sich dann ein. Und ich halte mich erstmal im Hintergrund und kann im schlimmsten Fall intervenieren, falls es wirklich eskalieren sollte. Aber wenn die gut gerüstet und gut vorbereitet sind, glaube ich, klappen kann.
Ist ja auch eine Kompetenzvermittlung, die man den Kindern auch über dieses System Schule hinaus mitgibt, so nach dem Motto, hey, im privaten Bereich habe ich mal vielleicht Stress mit meiner Schwester oder meine Geschwister haben Streit untereinander und ich kann intervenieren mit diesen Fähigkeiten, die ich da lerne. Also das ist ja auch eine Sozialkompetenz, die weitervermittelt wird. Ne? Und da denke ich, ist dann ja eigentlich auch beim Thema Streitschlichten schon viel gesagt, Sozialkompetenz als Oberbegriff, die Fähigkeit, den Streit zu erkennen und dann zu schlichten. Apropos, schon wieder, Sozialkompetenz. Sozialkompetenz ist ja immer so ein Wort, ja, das ist, viele belächeln das und sagen, aber, was wollt ihr denn wieder mit eurem pädagogischen Gewäsch? Auf der anderen Seite gibt es natürlich Kompetenzen, sprich Fähigkeiten, die jeder Mensch haben sollte. Zum Beispiel einfach, wenn ich in eine Gruppe reinkomme, mich vorzustellen, hallo, moin und solche Sachen zu sagen. Oder aber eben eine Kompetenz, einfach auch alltagspraktische Kompetenzen, Uhren lesen, Schnürsenkel binden, bla bla bla. Das machen wir ja auch hier alles im Familienzentrum. Daniela Drees bietet dazu übrigens zweimal in der Woche einen Kurs an, Dienstags und Donnerstags.
Das, kleiner Werbehinweis.
Ja, manchmal kurz ohne Jingle als Werbung zwischendurch. Nein, aber es gibt darüber hinaus natürlich neben diesen Alltagskompetenzen auch Sozialkompetenzen. Und Sozialkompetenzen bringen wir Pädagogen ja oft eben mit verbaler Kommunikation zum Ausdruck. Das heißt, Kinder sollen über ihre Gefühle sprechen können, sollen über Ängste sprechen können, über Sorgen sprechen können. Natürlich auch Streitschlichter sein können und eben auch im Allgemeinen ein soziales Wesen sein. Wie beurteilst du als Sozialpädagogin den aktuellen Stand der Sozialkompetenzen bei Grundschülern? Sind die gut kompetent oder eher weniger kompetent oder sogar desaströs kompetent? Wie würdest du das einschätzen?
Das lässt sich natürlich so pauschal überhaupt nicht sagen, ne? Weil jeder bringt halt, wie du es gerade schon gesagt hast, auch ein anderes Rüstwerkzeug mit. Ne? Der eine, oder beziehungsweise kommt ja auch so ein bisschen auch aufs Kind an. Es gibt Kinder, die sind super aufmerksam und können super gut gucken, ne? Wie kann ich mich gut in eine Gruppe integrieren oder wie kann ich dem und dem Kind helfen. Und einige Kinder sind selber total mit sich selber beschäftigt, haben selber ganz viele eigene Baustellen im Konzentrationsbereich oder im privaten Bereich. Also es hält sich die Mitte, glaube ich. Also jetzt in den derzeitigen Klassen, finde ich zum Beispiel in den ersten Klassen, ist es ganz ausgewogen, finde ich tatsächlich. Also es gab schon Klassen, wo es tatsächlich doch eher in Richtung desaströs ging. Mit Ausnahme natürlich, also es gibt in jeder Klasse immer ein bis zwei, drei, vier ganz kompetente Kinder, die ganz viel retten sozusagen. Aber es gibt halt auch ein paar Kinder, die brauchen diese Anführungszeichen Rettung halt auch durch die Kinder. Und es hält sich so ein bisschen die Waage. Also aktuell hält es sich ganz gut die Waage.
Das ist ja ein positiver Trend. Es gab ja eine Zeit lang doch viele Alarmglocken, die geklingelt haben. Bei Lehrkräften, aber eben auch bei Sozialarbeitern, Sozialpädagogen, die gesagt haben, Moment, wir schießen hier gerade unser Bildungssystem ein bisschen kaputt, allein durch diese kontroverse Diskussion zum Thema Inklusion, wo eben der Wegfall der Förderschulen eben auch dazu geführt hat, unter anderem eben, dass Kinder mit erhöhtem Förderbedarf im Regelschulunterricht mitbeschult werden müssen, was natürlich dann zu Schwierigkeiten kommt oder kommen kann. Es gibt natürlich auch positive Beispiele, das will man ja auch gar nicht so pauschalisieren. Und es ist ja auch nicht nur negativ gemeint, aber es hat natürlich, und das ist, glaube ich, denke ich, unstrittig, zu einem erhöhten Anforderungsprofil auch für die Lehrkräfte geführt.
Ja, doch, das kann ich so unterschreiben. Was ich aber tatsächlich beobachte, ist, dass auch die LehrerInnen mittlerweile immer flexibler werden und zum Beispiel Bewegung bei Kindern immer mehr gefördert und geschult wird. Dass zum Beispiel die Kinder, das finde ich immer ganz nett, dass sie Flitzepausen machen, ne? Dass sie dann einfach sagen so, boah, ihr habt Bewegungsdrang, bitte geht und lauft mal 3 Runden über den Schulhof. Und das nutzen die Kinder natürlich total gerne. Oder wenn man macht, oder sie machen dann halt ganz viel mit Bewegungen innerhalb des Unterrichts. Also da wird mittlerweile immer mehr drauf geachtet, dass finde ich super positiv. Also da wird wirklich gut drauf geachtet. Es wird nicht mehr so starr gesessen und du musst das jetzt. Es wird versucht, in einem guten Maße auf die Entwicklung der Kinder auch einzugehen. Einige Kinder kriegen sogar noch extra Sprachförderung. Einige Kinder kriegen noch mal extra einen Integrationshelfer mit an die Hand. Also eine Person, die sich speziell nur um dieses Kind kümmert und der Lehrer dann quasi auch die Möglichkeit hat, sich halt auch um den Rest zu kümmern. Also das, das verändert sich.
Ja.
Wir sind noch längst nicht am Ziel, aber wir sind in einem kleinen, richtigen Schritt.
Ja, das hört sich doch gut an. Ja, es gab eine Phase, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, da haben auch wir sind ja nun auch schon nicht seit gestern Sozialarbeiter, haben das schon mit Sorge verfolgt, wie Schule eben auch manchmal negativ funktioniert. Aber das scheint sich ja zumindest hier in unserem kleinen Beritt hier jetzt in der Grundschule, von der wir sprechen, ganz positiv zu gestalten. Das freut uns natürlich sehr. Einen letzten kleinen Punkt, bevor wir dann zum Ende kommen, habe ich schon noch. Du hast gerade gesagt, ja, okay, die Kinder bringen natürlich unterschiedlich viel mit, Sozialkompetenz hin oder her. Und der eine oder die eine muss mehr und die andere oder der andere muss noch mehr unterstützt werden. Gendern ist schwierig heutzutage, man muss so lange Sätze machen. Aber der Punkt ist, worauf will ich hinaus? Digitalisierung, eins meiner persönlichen Lieblingsthemen in der Kinder- und Jugendentwicklung. Auch hier als Podcast verfügbar, können Sie ja gerne mal reinhören, wie sich die Digitalisierung so auswirkt. Wie wirkt sich denn deiner Meinung nach die Digitalisierung auf die Grundschulkinder aus? Insbesondere auf die Erstklässler, die du ja im Bereich soziales Lernen hast. Sind die tatsächlich schon so viel an den Medien dran? Haben die schon eigene Handys? Sind die schon mit dem iPad unterwegs? Oder wie gestaltet sich da das Medienverhalten?
Also unterwegs, also draußen, sind sie mit iPads und Handys eher selten. Durchaus habe ich auch schon 1, 2, 3 Erstklässler hier gesehen, die im Familienzentrum auch schon mit dem Handy rumlaufen. Halt auch, um für die Eltern erreichbar zu sein, tatsächlich. Aber einige erzählen dann schon, ja, ich habe ein Tablet, ich darf ganz viel daddeln. Die Nintendo Switch ist auch in sehr, sehr vielen Haushalten zu Hause. Ist das jetzt eine Werbung irgendwie? Die ist halt auch in ganz vielen Haushalten zu Hause. Und was Kinder sagen, was sie machen und was sie letztendlich tun dürfen, das sind ja auch immer 2 verschiedene Paar Schuhe. Es kann natürlich sein, dass mir ein Kind erzählt, ja, also ich habe das ganze Wochenende gedaddelt, ich darf das die ganze Wochenende. Aber es ist schon da. Also es wird tatsächlich einfach viel gespielt, geguckt oder, also doch, das glaube ich doch.
Und hat das eher positive oder negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder? Wenn du sagen würdest, okay, eine halbe Stunde irgendwie am iPad rumspielen, ist sicherlich nicht sofort ein Entwicklungsdefizit, aber wenn so Kinder, die haben dann natürlich auch Zugang zu Medien, die vielleicht nicht unbedingt altersgerecht sind.
Ja, genau. Also eine halbe Stunde ist in Ordnung. Also ne, ist ja auch, kann man ja auch so unterschreiben, ist ja auch in jedem Ratgeber irgendwie zu sehen, dass eine halbe Stunde bis 60 Minuten am Tag sind durchaus vereinbar. Auch für das Gehirn des Kindes, aber alles, was darüber hinausgeht, also es schränkt das Kind in der Bewegung ein, weil das Kind kann sich einfach nicht bewegen, das Kind kann einfach irgendwann nicht mehr verarbeiten. Und das, was das Kind dann da sieht, zum Beispiel über YouTube oder auch über was über YouTube Kids, was ja auch so eine kleine Lücke mittlerweile ist, zu sehen ist, empfinde ich persönlich auch immer nicht als so kindgerecht. Oder es ist, kommen dann einfach so alberne Sachen da drin vor, wo ich dann manchmal denke, naja, das ist, glaube ich, auch nicht so gut für deine Sprachentwicklung. Und ja, doch, das ist mir auch aufgefallen. Sprachtechnisch haben die Kinder in diesem Jahr recht viele Defizite. Hm. Vielleicht ist das auch auf ein digitales Medium zurückzuführen.
Ja.
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Wir werden das weiter verfolgen. ja, also insgesamt, glaube ich, gibt es viel zu tun. Interessantes Gespräch, Frau Kollegin.
Ja, fand ich auch.
Ne, wir können das Ganze demnächst mal wiederholen mit den entsprechenden Aspekten, die wir heute mal angesprochen haben. Ich hoffe, Sie, liebe Zuhörer und Hörerinnen, haben ein bisschen was davon mitnehmen können und wissen jetzt auch, was die Kollegin Mix Jonas in der Grundschule hier so mit den Kindern veranstaltet. Und ja, vielen Dank, Anne.
Ja, vielen Dank. Grüße gehen raus an alle Kinder der ersten Klasse in der Grundschule und Eltern, Lehrer und sie alle Zuhörerinnen.
Jetzt, sie hat jetzt den Spruch gebracht. Grüße gehen raus.
Das, ich höre selber viel Podcasts, dann sagt man das jetzt so.
Okay, dann will ich das heute auch tun. Erstmals kleine Premiere. Grüße gehen raus an Sie, liebe Zuhörerinnen unseres Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter und vor allem reden Sie über unseren Podcast, weil wir brauchen immer noch mehr Hörer, obwohl wir schon viele haben. Da freuen wir uns auch sehr darüber, aber mehr ist immer besser. Alles klar, bis zum nächsten Mal hier bei unserem Podcast. Tschüss.
Tschüss.
Verbundenheit, der Podcast aus dem Familienzentrum Bunde.